Du bist Portfolio-Profi und erhältst in Stuttgart ein herausragendes Gesamtpaket. Top-Qualität, sicher und schnell traden, faire An- und Verkaufspreise und Zugriff auf ein riesiges Produktuniversum. Börse Stuttgart, dein Partner in Trade.
Liebe Anlegerinnen und Anleger, in den USA läuft die Berichtssaison und die hat in den letzten Tagen schon einige Überraschungen für uns parat gehabt. Wir blicken jetzt mal insbesondere auf die Tech-Werte, also die Magnificent Seven. Die sind natürlich nach wie vor ein großes Thema am Markt. Und mit wem könnte ich besser über die Tech-Werte und ihre aktuelle Situation sprechen als mit Thomas Rappold von Divisend. Thomas, herzlich willkommen. Schön, dass du heute bei uns bist.
Ja, hallo Cornelia. Freue mich auch mal wieder bei dir in der Sendung zu sein.
Ja, und ich habe schon gesagt, es tut sich viel mit Blick auf die Zahlen. Viel Licht und Schatten. Und eine Aktie, über die wir bei der Invest beispielsweise sprachen, die Aktie von Nvidia, die bei uns an der Börse Stuttgart so viele Fans hat. Und die scheint gar nicht mehr zu stoppen. Und wie haben dich die Zahlen überzeugt? Passt das, Zahlen und Chart?
Nvidia ist ja ein Unternehmen, das sozusagen innerhalb oder mit einem gewissen Offset, wie die Amerikaner sagen, reporten. Also sie sind jetzt nicht in dem Slot drinne wie jetzt letzte Woche. Also die anderen großen Magnificent Seven, also wie eine Alphabet dann oder wie eine Microsoft dann. Sie hatten ja schon vor einiger Zeit reported dann und kommen wieder mit einem Offset dann. Nvidia reitet im Moment die Welle. Das ist quasi, was auch ein Investor auszeichnet, was Jensen Huang, der CEO von Nvidia, hat darauf im Prinzip 30 Jahre hingearbeitet, weil er dann zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort mit dem richtigen Produkt ist und jetzt diese Welle extrem stark reitet dann und eben für ein Hardware-Unternehmen dann, was Nvidia primär ist, aber auch mit viel Softwarebezug, enorm hohe Margen rausholt und jeder stöhnt in der Branche, weil er diese hohen Preise zahlen muss. Das ist Fluch und Segen dann zugleich bei Nvidia dort, diese hohen Preise. Und wir kommen vielleicht, manche sagen in Amerika auch dazu, die sogenannte Nvidia Tax dann, also die Nvidia Steuer, die man drauf zahlt, die versuchen die Großen jetzt zunehmend irgendwie zu umgehen. Im Moment brauchen sie das Ganze und Jensen Huang ist einfach im Moment der genialste Verkäufer, den es gibt. Also sozusagen auch bei Trump jetzt sehr als der Vorzeigeunternehmer sehr wohl gelitten. Früher war es Tim Cook von Apple, jetzt ist es Jensen Huang dann, obwohl er eigentlich nicht gespendet hat dann, also für damals im Januar bei der Amtseinführung dann. Also er hat es sehr geschickt gemacht, war kürzlich auch in China dann, hat sich da hingestellt in chinesischem Outfit, nicht in seiner Lederjacke dann. Also er weiß sich da dann entsprechend anzupassen, obwohl er ja Taiwanese ist, dann wieder in China dann. Also der ist schon sehr, sehr, sowohl technologisch wie auch von der Business-Seite her, muss man sagen, sehr durchtrieben. Dann wohin das führen wird, ich habe meine spezielle Meinung dann zum Thema Nvidia und zum Thema Nvidia-Tax, aber ja, da kommen wir vielleicht im Laufe der Sendung dann nochmal dazu, dann um den Spannungsbogen dann aufzulösen, final.
Und dann schauen wir uns auch nachher mal die Aktie von Nvidia an. Also der Chart, wer investiert ist, hat die letzten Wochen auf jeden Fall viel, viel Spaß, muss man sagen. Du hast gerade Apple schon angesprochen. Ja, Apple war ja lange Zeit der Stern am Himmel. Zuletzt allerdings so ein bisschen ja an Beliebtheit verloren. Klar, die meisten von uns haben nach wie vor ein iPhone, aber du hast schon gesagt, bei Donald Trump steht Apple momentan nicht so hoch im Kurs.
Ja, sie haben definitiv beim Thema AI haben das Thema wahrscheinlich sehr stark unterschätzt dann einfach. Sie waren ja die Ersten damals auch zu Zeiten von Steve Jobs, der Siri eigentlich, also diesen persönlichen Assistenten eingeführt hat. Jeder weiß dann, wer mit Siri umgeht, wie schlecht Siri tatsächlich ist dann und wie wenig Siri eigentlich kann. Also das ist schon in gewisser Weise blamabel für Apple mit dem Anspruch, wo Apple dasteht. Aber das hat auch immer dann etwas Gutes, dass niemand so auf dem Sockel so steht, dass er unangreifbar ist dann. Und das bietet jetzt aber wiederum auch die Möglichkeit, aus diesem Tal herauszukommen. Da gibt es verschiedene Szenarien, entweder aus eigenen Kräften das zu machen oder aber vielleicht zuzukaufen. Also im Silicon Valley wird eben auch gemunkelt, dass sich Apple beispielsweise Perplexity einverleiben würde, etwas, was möglicherweise sehr viel Sinn machen könnte, weil Perplexity quasi auch diese Assistentenfunktion drin hat. Es ist wäre finanzierbar, auch mit einem bestimmten Aufschlag dann. Also da, meiner Meinung nach, müsste da Apple über den Schatten springen, das Geld ist vorhanden und müsste so eine Übernahme machen. Und als Apple hat immer den Anspruch, alles aus einem Guss zu liefern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dann mit einer OpenAI oder mit sonst jemand nur kooperieren wollen. Dann, es macht schon sehr viel Sinn, das einzubauen. Aber was auch von großem Vorteil ist, Apple hat immer noch in der Macht diesen ganzen App Store, dann diese Entwicklergemeinschaft dahinter. Das heißt, wenn man diese verschiedene, auch die Offenheit wagt mit den verschiedenen Sprachmodellen und das dann über den App Store dann anbietet, auch das bietet Apple dann tolle Möglichkeiten, dass die tatsächliche Innovation vielleicht dann sogar gar nicht von Apple selber kommt, sondern eben von Dritten, die das nutzen. Also man denkt mal, WhatsApp ist ja auch nicht von Apple entwickelt worden, aber viele nutzen dann oder Instagram. Das sind zwei wichtige Anwendungen, die von Meta kommen, die aber das iPhone dann befeuern und viele dann eben auch nutzen. Dann ja, also da wird es mit Sicherheit viel Bewegung geben. Ja, und wer vielleicht der ein oder andere den Formel-1-Film gesehen hat, der ja Apple maßgeblich da mitfinanziert und gestaltet hat, sieht Attention to Details, wo Apple den Schwerpunkt hinlegt. Ich habe den Film selber gesehen. Bei uns hat keiner Popcorn im Kino gegessen, da hat jeder nur gebannt geschaut, jede Minute. Also wer ihn noch nicht gesehen hat und halbwegs Formel 1 oder Apple-Fan ist, kann ich nur empfehlen dort an der Stelle. Also Apple sollte man noch nicht abschreiben.
Und ich habe schon gehört, wir als Apple-Nutzer haben auch alle davon profitiert oder werden es zukünftig machen, denn man hat beim Film Technik ausprobiert und Fortschritte entdeckt oder Neuigkeiten entwickelt, die jetzt in die neuen iPhones reinfließen. Also insofern nicht nur ein cooler Film, sondern die Technik wurde dann auch gleich mit übernommen, weil das war ja auch so ein Vorwurf, den man zuletzt gehört hat, von Anlegern und Analysten, dass Apple beim Thema KI einfach zu wenig investiert, zu wenig Fortschritt macht.
Das ist richtig. Also das lag auch daran, ein Punkt lag wirklich daran, dass sie zu knausrig waren und zu wenig in KI investiert hat. Wir haben es jetzt letzte Woche gehört von Meta, von Zuckerberg, wo wir sicher auch noch drauf kommen werden, der quasi ein Rechenzentrum baut von der Größe von Manhattan. Also Apple ist da sozusagen sehr devot umgegangen. Auf der anderen Seite haben Anleger das lange Zeit gut gutiert. Also sozusagen den Investoren und den Analysten das recht zu machen, ist auch schwierig, weil auf der einen Seite, wenn jemand viel investiert, dann wird es eher negativ gesehen. Auf der anderen Seite, wenn jemand wenig investiert, wird es einem auch wieder negativ ausgelegt. Also wie immer dann, also Analysten dann und manchen Anlegern ist es schwer recht zu machen, weil man auch nicht sozusagen, da sind wir wieder wie bei der Formel 1, hinter den Helm zu schauen, in die Strategie, auf welcher Strategie fahren die? Fahren die mit einer 2- oder mit einer 3-Stopp-Strategie? Und schlussendlich kommt es darauf an, wer als erstes dann ins Ziel kommt, dann und da können unterschiedliche Mittel dann zum Ziel führen, dann ja.
Ja, und was Tesla betrifft, die haben momentan ein Problem, ihre Ziele zu erreichen. So ein bisschen ein gefallener Engel. Du hast es vorher schon so angesprochen, eben die Politik mit Donald Trump. Das ist die eine Baustelle, die eine Herausforderung. Das andere ist das Unternehmen. Bei Elon Musk, muss man sagen, lief es die letzten Monate überhaupt nicht rund. Mit seinem Bro, mit seinem engen Freund Donald Trump hat es sich so ein bisschen zerstritten, will jetzt eine eigene Partei gründen. Seine Autos will auch keiner so recht mehr kaufen. Mit wie viel Sorge blickst du auf Tesla?
Naja, also viele Anleger haben quasi ihm diese und auch Analysten diese Fantasie immer abgekauft mit dem Thema autonomes Fahren und Robotik. Das ging jetzt über mehrere Jahre gut, dass er die Leute mit diesen Versprechungen hingehalten hat. Dann heute habe ich einen amerikanischen Marktkommentar gelesen, der das eigentlich meine Meinung da auch deckt und was ich schon lange sage. Okay, Spreadsheet don't lie, dann also, das heißt, Kalkulationen lügen nicht. Also am Ende des Tages ist jetzt mal entscheidend, er hat jetzt immer wieder geblubbert, jedem Quartal und gesagt, ja, diese humanoiden Roboter kommen und diese Robotaxis kommen dann wirklich im großen Stil. Sie kommen halt nicht dann, ja, das ist so ungefähr wie die Leute am Ende vom Krieg dann immer noch gedacht haben, die Wunderwaffen kommen, dann hat jeder gefragt, kommen die denn? Ja, nee, da ist nichts da, dann war klar, okay, die Schlacht ist verloren dann. Und das sieht man jetzt da auch bei Tesla, dass das auf tönernen Füßen steht dann. Und nur mal als Beispiel beim autonomen Fahren dann, wenn man sieht, dass da nach wie vor ein Beifahrer dabei sitzt, dass es relativ klein skaliert, dann auf der anderen Seite Google mit einer anderen Strategie, mit einer aufwendigeren Strategie, mit den Sensoriken dann, die sind auch, das ist teurer, aber Google ist quasi, macht jede Woche 250.000 Fahrten mit steigender Tendenz, die kommen jetzt auch nach New York, die decken fast ganz Amerika ab dann mit ihren autonomen Fahrzeugen dann, und da sieht man, bei Google wächst da ein neues, wirklich Baby heran, also ein Unternehmen, das vielleicht in ein paar Jahren dann auch mal abgespalten wird und ein IPO macht, wo sich Anleger dann freuen. Und die Chinesen sind da sehr weit, dann, da läuft das autonome Fahren auch. Und das sieht da doch schon ziemlich blank aus. Und jetzt nimmt ihm das niemand mehr ab dann. Ich fand das jetzt ein wichtiges Signal nach den Quartalszahlen, was ich mir schon länger erwartet hätte, dass die Anleger mal die Konsequenzen draus ziehen. Dann, jetzt haben sie die Konsequenz draus gezogen nach den Quartalszahlen, dass sie gesagt haben, sie glauben sozusagen diesen Bullsch nicht mehr dann an der Stelle, ja.
Und wir blenden jetzt mal ganz kurz den Chart ein von Tesla, weil ich finde, das ist schon mal eine ordentliche Bewegung. Das ist ein Einjahreschart und man sieht zwischenzeitlich die Halbierung. Also das heißt, so schnell müssen wir nicht darauf hoffen, dass da eine Besserung kommt, weil du sagst, die Kursfantasie, die ist so ein bisschen weg.
Ja, genau. Also es ist jetzt die Frage dann, dann wer sagt, er schläft oder ist in der Fabrik dann 7 Tage die Woche und schläft dort. Dann, aber es ist ein Unterschied, ob du jetzt nur an der Produktion was fixen musst dann, wie das in der Vergangenheit war, wo es ein Skalierungsproblem war, oder ob es jetzt ein intellektuelles Problem ist und eine Herausforderung dann, also zu sagen, wie, also kann ich das jetzt tatsächlich umsetzen, weil er ist zum Beispiel beim Thema autonomen Fahren mit seinen Kameratechniken da ja eine komplett eigene Strategie gefahren dann, die auch sehr viel Rechenleistung im Auto erfordert dann, die aber einfache und günstigere Kamerasysteme bedeuten. Und da hat jeder oder praktisch jeder in der Branche gesagt, ja, ich kaufe das nicht, wir machen das anders dann, Google ja auch dann. Er hat gesagt, nein, wir gehen den Weg, wir werden das schaffen. Und das ist jetzt die große Frage, kann er das zum Ziel führen wieder mal oder nicht dann? Ja, das ist eine sehr offene Frage und nach wie vor auch unter den Gesichtspunkten ist Tesla da sehr ordentlich da bewertet. Dann war auch nie der Überzeugung jetzt mit den Fahrzeugen, weil auch er hatte auch in die Innovation von den Fahrzeugen nicht viel Geld reingesteckt, also dass sich die Autos erneuert hätten, dann, sondern er hat ein Modell reingesetzt, das ist gelaufen und ich meine, viele der Modelle, die gibt es seit 10 Jahren im gleichen Design dann, ja, also da hat auch niemand die Frage gestellt, ob Analyst oder Verbraucher, ja, wie wär's jetzt mal, wenn du die Autos überarbeiten würdest? Das hat ja jetzt auch nicht stattgefunden dann bisher dann. Und
bleibt spannend, ne? Also wenn man das Thema so ein bisschen länger betrachtet, ich weiß noch, wo ich mit einem anderen Experten über das Thema Autoaktien sprach und dann gab es nachher viele Anleger, die gesagt haben, sie können Tesla nicht zu den normalen Autoaktien sehen. Das ist ein Thema so weit davon entfernt, das ist so viel mehr und diese wahnsinnige Euphorie, die im Markt herrscht. Und ja, 2 Jahre später sieht es dann irgendwie doch mal wieder anders aus.
Ja, du musst halt dann irgendwie liefern. Er hat ja in vielen Bereichen immer wieder geliefert dann. Also immer wieder gab es die Wende dann zum Besseren. Und das glauben natürlich viele. Da bin ich wieder wie bei den Wunderwaffen dabei dann auch. Das haben die Leute damals auch geglaubt, dass es dann doch mal wieder eine Wende gibt dann nach vielen anderen Wendungen. Man wird es sehen dann. Aber die Herausforderung ist schon sehr, sehr gewaltig und vor allem hat er ja noch viele andere Baustellen. Also er hat sein Grok mit dem Thema KI dann da, wo er auch einer unter vielen ist, dann, wo viel Geld verschlingt dann. Sag mal, das Vernünftigste läuft im Raketenbereich mit SpaceX, weil da mischt er sich am wenigsten ein dann. Das läuft eigentlich das Unternehmen quasi, will nicht sagen von selber, aber das hat ein sehr, sehr gutes Management dann. Aber man sieht jetzt dabei eben bei Tesla, wenn er jetzt weg war und er war ja jetzt quasi ein halbes, dreiviertel Jahr weg oder fast ein Jahr, wenn man das diese ganze Politikschose da einbezieht dann und mit den ganzen anderen Baustellen, anderen Unternehmen, die er hat dann, da sieht man, dass eben die zweite Reihe dann doch nicht so gut ist dann und nicht so liefern kann, ja.
Spannendes Thema. In den USA gibt es bald ein neues Gesetz zum Thema AI. Wer sind die Profiteure? Was dürfen wir uns davon auch hoffen?
Es gibt zwei große Blöcke einfach weltweit, die von dem Thema, die das KI quasi all in gehen. Also hier komplett nicht irgendwie da rumlavieren, wie wir das in Europa tun. Das sind die Amerikaner und das sind die Chinesen. Dann Beide fahren etwas andere Strategien dann. Und die Trump-Administration hat erkannt, dass das Thema AI und Quantum Computing, Künstliche Intelligenz und Quantencomputing einfach das Nonplusultra ist. Wer die aktuelle Ausgabe vom Economist gerade vom Wochenende da liest, sieht, es geht auf das Thema Superintelligence zu dann. Einfach, es geht darum, wer hat quasi das in der Hand dann, diese Art von Intelligenz dann. Und da hat jetzt einfach die Trump-Administration in sämtlichen Bereichen, ob das jetzt im Energiebereich ist, im Übertragungsnetzebereich dann einfach für Deregulierung gesorgt. Und dieses Papier ist maßgeblich, also auch geschrieben worden, auch für den militärischen Bereich dann liefern wird. Das hat maßgeblich geschrieben worden von führenden Köpfen aus dem Silicon Valley. Also zum Beispiel der Technologie-Officer von Palantir war dabei. Weitere Leute sind dabei, die das geschrieben haben dann. Und das wird eben in den USA jetzt weniger Regulierung dann und mehr dann einfach Umsetzung und mehr, den ganzen Flow, Infrastruktur, Investitionen und so weiter, aber auch dann Zugänglichkeit. Das heißt dann auch, die Trump-Administration legt da Wert, dass Universitäten oder Wissenschaftler dann leichter Zugriff bekommen auf Rechenleistungen dann, Computermodelle dann und so dann und Sprachmodelle dann. Also da ist auf jeden Fall, wird es unternehmerisch gesehen dann. Und man darf nicht vergessen, das kürzlich auch mal gesehen von in einem anderen Video von einem Kollegen von dir, da war ein bekannter Ökonom aus Norddeutschland eingeladen, da der Volker Hellmeier dort, vielleicht war der bei dir auch schon mal im Interview, er hat es eigentlich so prononciert auf den Punkt gebracht, dann so Amerika gesagt, der Trump und die haben jetzt insgesamt im ersten Halbjahr ungefähr 3 Billionen Dollar an Aufträgen reingeholt. Ja. Was hat Europa von der Leyen und so zum Thema AI reingeholt? Eine dicke Null dann. Ja. Dann jetzt mag sein, dass nicht alles dann so kommt, wie es kommt dann, aber es ist schon gewaltig, welche Touren die dann weltweit machen, ob jetzt im mittleren Nahen Osten, das ist nochmal ein Markt für sich, sehr spannend und sehr strategisch da auch ausgewählt, weil um den mittleren Nahen Osten herum leben 2,5 Milliarden Menschen der Weltbevölkerung. Es gibt sehr viel günstige Energie. Dann Kohle gibt sowieso sehr viel dort dann. Also das ist schon strategisch sehr, sehr gut gemacht dann. Und wir schauen da immer so intellektuell auf die Sachen da drauf aus Europa. Wenn ich das immer angucke, was wir Europäer da täglich in den Zeitungen und Bloggen und so weiter, was du da liest, dann ist das so überintellektuell, so doktormäßig, professormäßig, ist alles super. Aber am Ende des Tages kommt es halt auf die Umsetzung an dann. Und da haben wir halt nicht viel zu bieten dann, weil wir immer so viel nachdenken, ja.
Wurde Europa da schlicht und einfach abgehängt beim Thema AI, künstliche Intelligenz?
Ja, das ist so dann und also Leute wie der Professor Schmidhuber, dann der bekannter Wissenschaftler ist, der forscht, der wesentliche Teile von den Sprachmodellen erfunden hat, ein Deutscher, der forscht heute an saudi-arabischen Universitäten dort als Beispiel. Viele, die im Silicon Valley arbeiten, kommen aus Deutschland, viele, die bei SpaceX arbeiten, die bei Palantir arbeiten, kommen aus Deutschland dann. Also wir haben da einen riesen Brain Drain dann einfach, weil wir einfach nochmal, weil wir zu viel nachdenken, zu viel Bedenkenträger sind, viel zu kleingeistig dann denken. Von uns hätte das auch kommen können, wie von den Chinesen, solche einfachen adaptierten Sprachmodelle, wie die Chinesen jetzt machen. Dann die Chinesen haben das erkannt in den USA, haben das adaptiert und gemacht. Warum gibt's bei uns jetzt nicht einen Trend zu sagen, hey, lass uns diese Open-Source-Modelle, ob aus China oder aus USA, einfach nutzen, die viel weiter sind und wir setzen das ein bei Industrie 4.0 und machen das dann, da müsste man ja viel mehr sehen, da siehst du nichts oder sehr wenig dann einfach, ja. Dann, wenn ich auch sehe, wie wenig die Industrie hier in AI oder in Quantencomputing investiert, dann das ist wirklich bitter dann und das heißt nichts Gutes dann für die Unternehmen hier. Ja.
Du hattest die Superintelligenz gerade schon angesprochen, also das Wettrennen quasi rund um den Globus und die Frage, wann wir beide quasi dann ersetzt werden und hier nur noch zwei Computer miteinander sprechen. Wer sind die großen Player am Markt und was sind Unternehmen, die da in dem Zusammenhang vielleicht spannend sein könnten?
Also, um dir zu sagen, das gibt's heute schon. Unser größter Kunde bei Divisend ist BNY Mellon. Das ist die älteste und größte Bank Amerikas, die also die meisten Assets verwalten. Die haben jetzt kürzlich eigene Agenten eingeführt, die eine eigene E-Mail-Adresse haben und auch in Videocalls da mit dabei sind dann. Also wir werden in den nächsten 3 bis 5 Jahren werden wir da sehr nahe sein oder das sehen dann, also diese Richtung auf die Superintelligenz dann. Und vor allem, das ist die eine vielleicht auch ein Stück weit philosophische Diskussion, also für die Zuseher nochmal, Superintelligenz, was bedeutet das im Endeffekt? Bedeutet das Folgendes, dass solche Sprachmodelle, die jetzt im Moment noch von Menschen entwickelt werden, dass die sich selber mittels der KI verbessern dann. So, das ist eigentlich dann die Superintelligenz. Im Moment behilft sich Mark Zuckerberg darüber, dann, ja, hat vielleicht ein oder andere auch mitbekommen, dass er sehr, sehr gute Leute bis zu 9-stellige Beträge zahlt, also 100 Millionen Dollar abwirbt dann. Warum? Das nochmal deutlich zu machen. Er sagt, und er hat da durchaus recht, es reichen dann 3, 4 Leute, dann, die sowas dann auf dem Kerbholz haben und dann so ein Sprachmodell und so ein Team dann so führen können, um das zu machen. Aber dafür macht er auch konsequent, entlässt er am unteren Ende der Pyramide ein paar tausend Entwickler, so, also man könnte jetzt umgangssprachlich dann Luschen sagen, also solche, die man halt einfach da mitführt dann, die brauchst du nicht mehr dann jetzt auch durch die künstliche Intelligenz. Das Geld spart er sich am unteren Ende ein, hat den Kader quasi reduziert und hat eben so ein paar Luxusplayer da mit dabei dann. So funktioniert das ganze Modell dann. Und was wir heute schon sehen, wir nutzen das auch dann, und es wird viel zu wenig in Europa genutzt, dann solche Agenten, dass du Agenten wirklich dediziert einsetzen kann. Wir entwickeln gerade eben bei Divisend den virtuellen Warren Buffett dann und die virtuelle Cathie Woods dann, die quasi über dein Depot drüber schauen und dir Hinweise geben oder auch mal selber ins Zwiegespräch gehen, dann so wie die zwei da in der Muppet Show, dann das sind nur 2 Beispiele. Ander Beispiel, dass du, was weiß ich, deinen Freistellungsauftrag optimieren kannst, da kommt eine neue Zahlung rein und wie willst du die investieren, dann macht es die KI-basierte Portfolio-Optimierung, das kommt von uns alles. Jetzt im Herbst ist alles agentenbasiert. Dann andere arbeiten an solchen Sachen auch daran. Und das bedeutet, dass du einfach du brauchst nicht mehr das Personal einstellen. Das geht heute schon. Vieles, die dir deine E-Mails lesen, sortieren, dies und jenes machen dann. Und eben im Programmieren, im Software-Coding ist man am weitesten da fortgeschritten. Und was passieren wird, das muss man auch sagen dann, jetzt vielleicht bevor wir jetzt irgendwie auf Einzeltitel gehen, es ist nicht so, dass alle Tech-Werte oder alle Software-Werte dann quasi in der Welle nach oben geschwommen werden durch die KI jetzt. Wir haben die letzten 10 Jahre, das ist immer so, wenn die letzten 10 Jahre haben wir relativ wenig, sage ich mal jetzt, große Innovationen gesehen. Vor 2 Jahren dann das Disruptive mit ChatGPT. Dann eben, Disruption bedeutet immer auch eine Auslese, ein Shakeout, den es dann gibt, eben auch im Tech-Bereich, wie das im Jahr 2000 dann in der Folge der Fall war, wo es auch viele Verlierer, viele Unternehmen sind hinten runtergekippt, ein paar wenige wie Amazon oder wie Alphabet dann, die haben es dann gepackt dann. Das heißt, die nächsten 5 bis 7 Jahre, die werden auch geprägt sein, sehr stark durch Stockpicking dann, weil du bestimmte Unternehmen im Softwarebereich gar nicht mehr brauchst dann, weil die sozusagen übersprungen werden zwischen Agent und denjenigen, die im Hintergrund das Backoffice und die Daten haben. Also solche Middleware-Anbieter, die werden sich so langsam aber schleichen, werden die dahin sterben, dann, als Beispiel dann. Also das vorneweg, das heißt Anleger, die im Tech-Bereich unterwegs sind, die müssen sich die nächsten 5 bis 7 Jahre dann, auch wenn sie Einzelpositionen anschauen oder Einzelpositionen halten, wirklich vor die Frage stellen, ist es ein KI-Profiteur? Geht's 0-0 aus oder sind sie sogar ein echter KI-Verlierer, dann, ja? Dann das vielleicht nochmal auch, jetzt nimm mal als Beispiel diese Google Overviews dann, die es jetzt gibt dann. Also rund 2 Milliarden Leute nutzen diese Übersichten. Zu was führt es? Dass sehr viele Internetseiten, dass da der Verkehr, also diese Click-Through-Raten, dramatisch einbrechen dann. Die gibt's gar nicht mehr dann. Also In der Medienbranche haben ja auch viele große Entlassungswelle jetzt, entweder vor sich oder gerade schon hinter sich dann, weil den Leuten das reicht, was sie in der AI Overview sehen und dann gar nicht mehr weitergehen dann. Ja? Also das ist dramatisch dann, ja. Oder nimmt in der Zukunft, wenn du eine Reise buchen wirst, ist es nicht sicher, ob das Booking.com weiterhin dann gibt dann oder ob das dein Agent macht, dem du dann sagst, du, ich möchte wieder jetzt in der Sommerferien da und dahin fliegen. Dann weiß der genau, wie viel du im Schnitt für dein Hotel ausgibst, mit welchem Flieger du gern fliegst, zu welchen Zeiten dann, deine Kreditkarte, mit der du zahlst dann so, und der macht es dann alles im Hintergrund für dich, und diese mühsame einzelne Suche abklappern, das fällt komplett weg dann, ja. Dann, das werden wir sehr schnell sehen. So, und dann werden sich neue bieten, die das quasi so aggregieren dann. Ja, und das Spannende ist zum Beispiel, dass es so ein, also dieses Agentenprotokoll, dass Agenten miteinander quatschen können, reden können, sich austauschen können. Das hat kürzlich Google Open Source, also der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt. Und das Spannende ist, wer da alles mit dabei ist und gesagt hat, das unterstützen wir. Erzfeind Microsoft hat als erster den Finger gehoben, machen wir mit dabei. Eine SAP macht mit. Ein ganzer bunter Strauß aller führender Unternehmen unterstützt das. Das heißt, es ist für mich die Richtung dann, als Tech-Investor klar, dass diese sozusagen dieser Standard jetzt gesetzt ist oder gesetzt wird, und darauf wird es jetzt spannende Anwendungen in der Folge geben. Und da muss man sich sehr genau dann positionieren. Das ist übrigens im Startup-Bereich auch so, dass viele Startup-Investoren da jetzt in letzter Zeit viel Geld verloren haben, weil sie da mit gewissen Unternehmen da in der Hinsicht da falsch unterwegs waren.
Also Stockpicking, es reicht nicht quasi per Dartpfeil den einen oder anderen Wert von der Kurstafel zu picken und zu investieren. Man muss schon so ein bisschen schauen, wie viel Zukunftsmusik spielt da noch, welches Unternehmen ist spannend, oder eben breiter investieren über einen Fonds oder Index.
Es wird so sein, Conny, dann praktisch bei, also im Plattformbereich hat man gesagt, the winner takes it all. Das findet auch hier statt, nur noch mal ein Stück weit dramatischer dann und extremer dann. Also die Kombination aus Apps und KI dann quasi das zusammengenommen, das ist sozusagen das Ultimative dann, ja, dann, wo du sehr schnell sehr viel mit Dingen Geld verdienen kannst dann, ja. Also das heißt, ich sag mal, die nächsten 5 Jahre lässt sich in dem Bereich sehr viel Geld verdienen dann, wenn man wirklich auf die richtigen Pferde setzt dann, ja.
Jetzt bin ich natürlich neugierig. Du hast schon oft so einen ganz guten Riecher gehabt, ob das mit Palantir war oder mit anderen Aktien. Und bei Nvidia hast du gesagt, du hebst es noch ein bisschen zum Ende auf, um mir zu verraten, wie die Einschätzung ist. Blicken wir doch mal auf ein paar Einzelwerte und starten mal mit dem Nvidia-Chart, der eben die letzten Monate so richtig an Fahrt aufgenommen hat. Was sind denn so die Aktien, die du spannend findest? Starten wir vielleicht mit Nvidia und dann noch ein paar Titel, wo du sagst, die könnten interessant werden.
Genau, also ich bin per se nicht so sehr der Hardware-Fan. Ich bin ja Informatiker, habe mich immer für Software interessiert, weil klar ist, Software geht viel schneller voran, und du brauchst es ja heute nur noch quasi über den App Store oder im Internet zur Verfügung stellen. Du musst noch nicht mal mehr wie früher CDs brennen oder Disketten produzieren und so weiter dann. Also da ist per se die Marge sehr hoch. Nvidia ist eigentlich tatsächlich, es gibt ja jetzt inzwischen auch 2 schlaue Bücher dann über Jensen Huang die beide sehr lesenswert sind, wo man das auch schön nachlesen kann. Nvidia ist ja eine Mixtur aus Software und Hardware dann, also das sogenannte CUDA dann, das sind sogenannte Programmierbibliotheken, wo du dann für die eins, ob für Automotive, für Healthcare, für Meteorologie, für KI, für Quantencomputing, kannst du dir die Dinge ziehen und darauf basierend dann was entwickeln. Und das heißt, viele denken bei Nvidia immer nur an Chips dann, und es wäre ein Chipkrieg. Das ist gar nicht der Fall dann per se, sondern es geht um das Zusammenspiel, dass nämlich Entwickler, und es gibt weltweit so rund 5 Millionen KI-Entwickler, und die wissen natürlich, die schauen sich erstmal an, mit welcher Software kann ich denn mit der Hardware am besten arbeiten dann. Und da hat eben Nvidia die letzten 20 Jahre seine Hausaufgaben gemacht dann und ist da sehr branchenorientiert unterwegs, auch mit der Industrie. Deshalb sind sie hier so gut da mit dabei dann. So, und jetzt kommt aber das Aber dann, dass diese Chips wiederum dann von Nvidia da, das sind zwar gewaltige Arbeitstiere und mit einer irren Rechenleistung, aber, und jetzt sind wir wieder bei dem Vergleich bei der Formel 1 da, beim Apple-Film, und wer den gesehen hat, weiß, dass du auch mit einer anderen Strategie dann, und wenn du das Auto oder in dem Fall quasi den Chip anders abrichtest oder einstellst, also vereinfacht gesprochen, den Flügel anders einstellst, dann hast du eine Chance und kannst sogar schneller sein. Also kommt auf das Setup ab. Und es gibt eben die großen anderen Hyperscaler, also eine Microsoft, eine Amazon und vor allem eine Google, die ihre eigenen Chips bauen. Das heißt nicht, dass die eine eigene Chipfabrik haben, aber die haben ganze Abteilungen, die hochdressierte Chips entwickeln, die speziell auf diese, sozusagen auf diese, wer das gemacht hat in Mathematik, vielleicht Leistungskurs, solche Matrizenrechnungen dann, wo die also darauf quasi so komplett abgestellt sind. So wie wenn du einen Rennwagen auf eine Rennstrecke dann ganz speziell einstellst dann so. Und da sind diese Chips dann von der Google den anderen überlegen. Und jetzt mal eine Größenordnung dann, dass wir das auch mal für die Zuseher dann auflösen können. Nvidia hat ungefähr eine Marge von 80%. Das heißt, die Suchanfragen, die bei ChatGPT reingehen und da nur ein Bruchteil der Leute bezahlt, dann, die sind dann die Kosten ChatGPT, wenn sie eben nur Nvidia-Chips einsetzen, das Fünffache dessen, was eigentlich die Anfrage bei Google selber kostet dann. So. Das ist die sogenannte Nvidia-Tax. Und nun wird spannend sein in diesem Basisgeschäft, wo Nvidia da drin ist, wie lange kann Jensen Huang diese hohe Marge da reiten? Wie lange kann er dieses Pferd quasi reiten? Er wird versuchen, das so lang wie möglich da zu reiten, dann. Aber wenn die anderen eben, so wie es jetzt eben bei Google kann darauf jetzt im Moment noch nicht verzichten. Aber spannend war vor 2 Wochen als OpenAI und OpenAI ist der Erzfeind von Google, hat mit Google Cloud gesprochen und Google Cloud wird jetzt Rechenleistung für OpenAI zur Verfügung stellen. Also so offen ist dieses Wettbewerbsfeld. Dann kommt noch das Thema Quantencomputing dazu, wo wir auch sehr große Fortschritte, wo wir auch unmittelbar vor einem riesen Durchbruch stehen, dann. Also diese Vormachtstellung von, ich würde jetzt mal so sagen, es ist best of alles eingepreist. Er hat wirklich alles ausgelutscht, dann bei Nvidia, was dabei geht. Die Aktie kann weiterhin dann noch da gut laufen, keine Frage, dann. Aber man muss immer sehen, dort diese Marge, die sie dort dabei fahren, das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, dass eben gerade vor dem Hintergrund, weil eine Microsoft, weil eine Amazon und weil eine Alphabet selber entwickeln und die natürlich tunlichst versuchen, diesen Aufpreis nicht mehr zu bezahlen. Weil das muss man auch wissen dann, wenn die dann nur noch ihre eigenen Chips verwenden würden und verlangen für ihr Cloud genau das, was sie verlangen, dann würden sie ja viel mehr verdienen. Ah, dann. Die haben ja kein Interesse, dass sie mehr oder weniger ihren Umsatz 1:1 rüberschaufeln als Gewinn zu Nvidia.
Also es bleibt spannend, das Ganze zu beobachten.
Und was man nicht vergessen darf, liebe Conny, ist ein Punkt, da hat Satya Nadella kürzlich darauf hingewiesen. Er hat gesagt, er schaut jeden Tag drauf und er wartet jeden Tag, rechnet jeden Tag mal mit jemand mit einem schlauen Kopf, der ein Sprachmodell bringt, das eben nur einen Bruchteil der Rechenleistung braucht, was die anderen brauchen, so wie wir das ein bisschen mit DeepSeek da schon gesehen haben, dann. Also, ja, man sieht schon, also wir haben jetzt auch die letzten 2, 3 Wochen habe ich 2, 3 interessante Sachen auch gesehen, wo man sagen kann, naja, so wie es jetzt im Moment mit dem Sprachmodell auch von ChatGPT läuft, ist eigentlich, ich sage jetzt mal so umgangssprachlich, dumm oder wenig intelligent. Also da gibt es intelligentere Mechanismen, auch zum Beispiel, wo man trennen kann, ein Teil Sprachmodell, ein Teil mathematisch dann. Letzte Woche haben wir zweimal Goldmedaille, also offizielle Goldmedaille für Google gesehen, bei der Mathematik-Olympiade dort dabei auch. Dann, und eben mathematische Dinge lassen sich dann auch viel einfacher umsetzen mit weniger Rechenleistung und skalieren viel mehr. Dann.
Also spannend. Wir müssen schauen, wie sieht's aus mit der Preisgestaltung bei Nvidia? Wie lange können sie die großen Margen tatsächlich fahren? Und wenn das irgendwann nicht mehr der Fall ist, dann mal gucken, ob die Party wirklich noch so weiterläuft.
Und wie lange dauert's, bis sie auch er hat, Jensen Huang, den Hoffnungsträger drauf mit den humanoiden Robotern dann und so weiter. Wie lange das dauert, bis der kommt? Und es ist eben immer so gefühlsmäßig, naja, die Hardware dauert eben doch viel länger dann. Und diese Videos sind halt mal schnell produziert oder die Animationen und es in den Raum geworfen dann. Ja, also das definitiv, das das wird spannend sein, da in dem Bereich so stark weiterhin zu wachsen unter der Beibehaltung dieser hohen Marge.
Ja, das ist spannend. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Wir werden das Thema noch öfters aufgreifen. Welche Aktien findest du sonst noch spannend? Was hast du noch so im Fokus?
Naja, ich trenne eigentlich zwischen zwei Bereichen. Ich sage auf der einen Seite immer Aktien, die quasi von der KI massiv profitieren, ja, dann. Und auf der anderen Seite, die davon nicht betroffen sind, dann. Die also, und das machen viele Anleger, die Vermögenden machen das eben, also die Ultravermögenden machen das richtig, die investieren genau in die beiden Bereiche dann. Ein ganz einfaches Schwarz-Weiß-Denken dann. Und man muss sich auch die Frage stellen, Anleger müssen sich auch die Frage stellen, eine hauptsächliche Frage stellen, die Unternehmen, die sie im Depot haben, ob die nicht durch AI dann massiv verlieren werden dann, ja? Das muss man nämlich auch sehen. Also zum Beispiel Autoindustrie, deutsche Autoindustrie dann auch dann, dann ist es zukunftsfähig. Robotik, Maschinenbau, ist es zukunftsträchtig, wenn nämlich Nvidia hier die wesentlichen Teile dann dafür liefert dann zum Beispiel so. Wenn wir bei den Unternehmen im Bereich mit KI dann sind, mein Langzeitfavorit ist und war immer Palantir dann da. Ich habe seit mit $5 dann schon gekauft gehabt. Jetzt sind wir da ja deutlich vorangeschritten, sage ich mal, dabei. Das ist eine Glaubensfrage auch dabei dann. Aber wenn man es runterrechnet, wenn man sieht, dass Zuckerberg für wirklich intelligente Leute 100 Millionen dann bezahlt, die es einfach dann drauf haben, dann muss man quasi auch in diese Zukunft dann rein investieren. Also wer das Thema KI da nicht ernst nimmt, anderes Unternehmen dann ist eine Arista dann, die im Netzwerkbereich dann arbeitet und diesen Datenverkehr dann in den Rechenzentren, dann ihre Hauptkunden sind die Microsoft, sind die Meta dann, das heißt von diesem Manhattan-Rechenzentrum, das gebaut wird, wird Arista da ganz hauptsächlich davon profitieren dann. Alphabet ist ein Favorit, ein Langzeitfavorit von meiner Seite aus, aktuell vom Kurs-Gewinn-Verhältnis relativ günstig dann auch zu haben. Der Scott Galloway, den vielleicht der ein oder andere kennt, da ein Professor von der NYU, der auch das Buch The Final Four geschrieben hat dann, also über die vier Großen dann, der hat heute in seinem wöchentlichen Bericht geschrieben, Alphabet steht bei einem KGV von 20, viele Werte im Dow oder eine Procter & Gamble steht bei 25 und dann hat er bei den Wachstumsraten, hat er die sarkastische Frage gestellt, einfach, wer hat eigentlich das bessere Wachstumspotenzial denn, ja, und ich würde sagen, dann bei einer Alphabet ist allein YouTube mehr wert als alles andere, ja, wenn du YouTube ausgliedern würdest, dann die Welt geht über, nur noch ein Video schauen dann, ja, und der Video-Content kannst du jetzt auch noch mit dem neuen Videogenerator von Alphabet in einer einmaligen Qualität generieren. Also das ist da kriege ich eigentlich auch heute noch gute KI-Aktien für einen überschaubaren Preis dann. ASML ist jetzt sehr stark zurückgekommen, auch ein Langzeitfavorit von mir. Ich mag das eigentlich, wenn Werte dann auch zurückkommen dann und wegen Intel dann vielleicht dann, da sage ich auch durchaus Thank you for having us dann oder Thank you for having me dann und die Hand aufhalten und sagen, wenn ihr was Gutes, dann, ich bin jetzt nicht der Freund, der dann auf den absoluten spekulativen Wert dort geht. Man muss schon sehr lange dabei sein. Bei Palantir bin ich auch seit 10 Jahren schon vorbörslich dabei gewesen, habe viele Höhen und Tiefen dort mitgemacht, muss mir auch von vielen sogenannten Influencern viel anhören dann. Also es braucht auch seine Zeit, bis so eine Wette dann einfach aufgeht, wenn man da anders an die Sache rangeht. Im Energiebereich gibt es spannende Optionen in den USA. Oder wenn ich ans andere Ende denke, dann in Amerika sind jetzt Eisenbahnaktien en vogue. Dann wieder, da gibt es jetzt auch einige Fusionsgespräche, weil die Netzwerke quasi in West und Ost aufgeteilt sind. Eine Branche, die von dem Thema KI null betroffen ist. Ja, Warren Buffett ist da mit Berkshire einer der großen Spieler dann im Markt. Dann, also auch da gibt es spannende Opportunitäten und keiner baut so ein Gleissystem nochmal neu auf. Da muss ich auch dazu sagen, und ich weiß, bin Eisenbahnexperte und Modellbahnexperte, weiß, was es bedeutet, sowas aufzubauen. Also keiner wird mehr irgendwie da so eine Strecke bauen. Da von dem her, das sind sehr, sehr wertvolle Güter. Und Bill Gates beispielsweise ist der größte Aktionär auch von einer Eisenbahngesellschaft. Warren Buffett besitzt eine ganze Linie, Burlington Northern, dann, also von dem her, also so muss man eigentlich dann auch meiner Meinung nach das depotmäßig dann spielen. Dann. Ich habe auch spannende Indizes da, by the way, also dann eben ja mit, wenn man so viel in Anführungszeichen Schleichwerbung machen darf, dann Fontobel AI, Artificial Intelligence Performance Index, den es seit 2017 gibt, und den Fontobel Quantum Computing Index seit 2020. Kann man schauen, die sich sehr gut entwickelt haben. Also Anleger, die jetzt nicht auf Einzelwerte spekulieren und sozusagen das Know-how auch von mir en bloc einkaufen wollen, sind da die letzten Jahre sicherlich nicht schlecht gefahren. Und ich glaube, das wird auch in der Zukunft dann, ohne dass wir irgendwelche Prognosen in die Zukunft nehmen, dann schwäbisch gesprochen nicht schlecht. Die Perspektiven zumindest sind mal nicht schlecht dazu, ja.
Also wer kein Stockpicking machen möchte, wird auf jeden Fall auch anderweitig fündig mit spannenden Produkten. Und ich habe von dir die Tage so ein tolles Zitat gelesen. Viele sagen ja jetzt, ach, europäische Aktien must have, weil Amerika auch so viele Probleme und der Dollar, der schwächelt und so. Während du ganz anders sagst, nee, an amerikanischen Werten kommen wir auch jetzt nicht vorbei. Also mal wieder gegen den Trend, erklär uns, warum du da so ein bisschen mehr an den US-Werten hängst als andere.
Ich habe es vorher gesagt, die Innovation findet in Amerika statt. Amerika denkt unternehmerisch dann, also das ist nicht nur das meine eigene Meinung dann, die ich sehe und Skin in the Game, also selber das Geld so investiere, sondern auch zum Beispiel Nicolas Tangen, das heißt der Vorstandsvorsitzende und CEO von dem norwegischen Staatsfonds, das ist ja der größte Fonds überhaupt auf der Welt, der hat gesagt, auf die Frage dann kürzlich mal gegenüber der Financial Times, was Work-Life-Balance oder Work-Life-Balance und Investieren bedeuten. Dann sagt er, Wohnen und Leben in Europa, das ist sehr angenehm, das ist auch sehr kuschelig. Deshalb wird in Europa auch so viel Urlaub gemacht dann, auch von Amerikanern dann. Deshalb auch Overtourism in Europa, das ist alles okay dann, super. Aber investieren, sagt er, praktisch nur in den USA, weil die Amerikaner härter arbeiten, mehr Risiken eingehen dann, innovativer sind dann. Und ich sage, am Ende des Tages, wenn man wirklich Geld verdienen will, wenn man aus seinem Geld mehr machen will, musst du eben dahin gehen, wo wirklich die Innovation dann auch stattfindet. Da wird einfach auch durch die Pensionskassen mehr Geld investiert. Ich habe, by the way, kürzlich ein Zitat gelesen von einer deutschen Politikerin, die Grünen-Vorsitzende war dann, ein oder andere vielleicht kennt, die letzten Herbst abgewählt oder abgesägt worden ist, wie man dazu sagt. Die hat ein Interview auch mit einem Wirtschaftsjournal gegeben, auf die Frage hin, ob sie alt werden möchte. Und dann sagt sie ja, und sie sei privilegiert, weil sie eine schöne Rente bekommt als Parlamentarier. Ja. Und gleichzeitig diese Parteien opponieren dann immer dagegen, dass alles, was mit Aktien zu tun hat, kapitalistisch sei, Zockermentalität, aber sie selber sitzen dann in diesem bequemen Schoß da drinnen, dass sie sagen, ja okay, ich kann von diesem hohen Ross aus argumentieren, den anderen das verwehren, aber ich bin ja privilegiert und ich profitiere dann durch diese Rente dann so. Und jetzt kommen wir nochmal zum Punkt dann. Der Dollar hat ja gegenüber dem Euro die letzten 6 Monate ungefähr 12% an Wert verloren und gleichzeitig zum Beispiel die deutsche Börse ist um 20% gestiegen. Das heißt, im Endeffekt hat die deutsche Börse plus 30% zugelegt gegenüber dem amerikanischen Markt dann. Das, wo unsere Unternehmen, also mit ein paar wenige Ausnahmen, auch sagen kann, naja, also Innovation und Wettbewerbsfähigkeit, also das ist ja jetzt nicht so das Wahre und dann 30% zulegen. Das sehe ich eher als One-Time-Effekt. Und ich würde sagen dann dabei einfach, okay, wenn ich jetzt gegenüber dieser Währung 11 oder 12% verloren habe und ich kann mich da günstiger einkaufen in diese Unternehmen, 12% günstiger als am Jahresanfang, dann ist das für mich persönlich sehr gut, weil ich an die amerikanische Wirtschaft, Stichwort Warren Buffett, don't bet against America, dann glaube. Und wenn ich das 12% günstiger kriege, weil die anderen das anders sehen, dann habe ich damit kein Problem. Und wenn es nochmal 3-4% runtergeht, geht es eben nochmal 3-4% runter, dann kann man nochmal mehr dazu kaufen, also so sehe ich das an der Stelle. Ja. Die europäische Wirtschaft, insbesondere die deutsche, ist durch diese 12% Aufwertung sicherlich nicht wettbewerbsfähiger geworden.
Vielen Dank für die Einschätzung. Ich finde es immer interessant, auch hier bei uns verschiedene Blickwinkel so ein bisschen gegenüberzustellen. Und ich sage ganz herzlichen Dank für dieses sehr ausführliche Interview, für den Blick auf die Tech-Werte, die vielen Zahlen, die kommen, kamen und insbesondere eben die Trends wie das neue AI-Gesetz. Jetzt, wer wird profitieren, Superintelligenz, also alles Themen, die uns hier beschäftigen. Ich hoffe aber, dass wir beide noch länger Interviews machen und nicht durch die AI ersetzt werden, auch wenn ich mich auf deine Katie natürlich freue. Aber das werden wir dann im Herbst weiter diskutieren. Thomas, an der Stelle ganz herzlichen Dank für die Einschätzungen und damit, liebe Anlegerinnen und Anleger, entlassen wir Sie quasi wieder mit vielen, vielen Impulsen für Ihre Geldanlage und senden ganz herzliche Grüße hier Thomas und ich.